und Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Dankeschön fürs Einschalten. Wir freuen uns.
Ja, wir werden nämlich heute nicht 70 Jahre, aber das ist unsere 70. Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. An meiner Seite heute wieder die liebpreisvolle, sagt man das so?
Nein. Wo hast du denn dieses Adjektiv ausgegraben?
Ja, und das gibt's, glaube ich, gar nicht.
Nein, das gibt's gar nicht. Das ist für mich erfunden worden jetzt von dir. Danke.
Ja, das passt nur zu dir.
Ja, und hier ist der auch ganz nette Kollege Peter. Du, das ist ostwestfälisch. Das bedeutet schon sehr, sehr viel.
Das ist schon ein ganz, ganz großes Lob.
Ganz großes Lob.
Ein Lob, das ist ein gutes Stichwort, haben wir nämlich auch von Beate aus Karlsruhe bekommen.
Genau.
Die hat uns nämlich geschrieben: Hallo Tatort Krankenhausteam, danke für euren Podcast. Ich habe ihn erst kürzlich entdeckt und bis auf 4 alle bisherigen Folgen nachgehört. Die kommen aber auch noch dran. Aber ich hätte eine Bitte an Tanina. Sie sagt ein paar Mal, der Patient ist an den Rollstuhl gefesselt. Mhm. Da würde ich gerne Raoul Krauthausen zitieren. Raoul Krauthausen ist ein deutscher Aktivist, der sich leidenschaftlich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt. Und der sagt, wenn du jemanden siehst, der an den Rollstuhl gefesselt ist, geh hin, binde ihn los und ruf die Polizei. Daher möchte ich anregen, auf diese Aussage in Zukunft lieber zu verzichten.
Beate, ich danke dir wirklich herzlichst für diese Anregung. Ja, was man so sagt, wenn man einfach so ins Quatschen kommt, ne? Natürlich, das macht ja gar keinen Sinn. Man kann das auf jeden Fall anders formulieren, ist auf den Rollstuhl angewiesen und so weiter. Beate, ich werde das demnächst definitiv im Hinterkopf behalten. Das werde ich auf gar keinen Fall mehr vergessen. Das mache ich demnächst anders. Sag mal, Peter, haben wir vielleicht noch Platz für eine zweite Mail? Ich hätte ja noch eine von Vicky.
Nur zu.
Ja, sie schreibt: Hallo Tanina, hallo Peter. Ich arbeite seit 15 Jahren als Gesundheits- und Krankenpflegerin und bereits seit 10 Jahren im Fachbereich Neurologie in einem Krankenhaus mit ca. 660 Betten an der Grenze zu Tschechien. Bis zur nächsten Uniklinik sind es ca. 100 Kilometer. Der Fachkräftemangel ist natürlich auch bei uns spürbar. Junge, engagierte, wissbegierige Ärzte und Pflegekräfte wollen in größeren Städten mit großen Kliniken tätig sein, an denen es viel zu sehen und viel zu lernen gibt. Die wenigsten bleiben oder kommen in die Provinz. Wir sind auf jeden Fall froh über jeden neuen Kollegen, der unser Team bereichert und unterstützt, egal woher er kommt. Doch ist das im Gesundheitswesen meiner Meinung nach manchmal etwas schwierig, wenn eine Sprachbarriere besteht. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Eine lückenlose Anamnese ist leider nicht vorhanden. Das ist einfach entscheidend. Und wenn das Gegenüber, egal ob Pflege, Ärzte oder die Mitarbeiter, an der Anmeldung mein Anliegen, meine Beschwerden nicht richtig verstehen, dann kann die Geschichte nur zum Nachteil des Patienten ausgehen. Und sie schreibt: Ich könnte euch einige Geschichten erzählen, in denen ich nicht als Gesundheits- und Krankenpflegerin, sondern als Übersetzerin zwischen ärztlichem und pflegerischem Dienst und Patient funktioniere. Kommunikation, schreibt sie, ist gerade im Gesundheitswesen so wichtig. Egal ob zur Diagnostik oder einfach ein liebes Wort, um dem Patienten die Angst zu nehmen. Der befindet sich nämlich in einem Ausnahmezustand. Kein Monitor, das ist ein schöner Satz, den sie schreibt. Kein Monitor oder Messwert kann das Empfinden so wiedergeben wie das gesprochene Wort des Patienten. Aber es ist wirklich eine Hürde. Da können Fehler lauern. Das kennst du aus deiner Praxis auch.
Ja, und gar nicht so selten. Und darum bin ich dankbar, dass in vielen Krankenhäusern mittlerweile Einzug gehalten hat, dass Aufklärungsformulare, zumindest diese schriftlich abgefassten, in verschiedenen Sprachen auch erhältlich sind. Mhm. Also wenn man in der deutschen Sprache dann nur eingeschränkt mächtig ist und spricht vielleicht Arabisch oder Russisch oder welche Sprache auch immer, dann gibt es entsprechende Aufklärungsformulare in der jeweiligen Muttersprache. Und dann kann man sich doch ein besseres Bild machen, als wenn man dann nur erahnen kann, was mit einem passiert, was gemacht werden soll. Das, denke ich, ist schon sehr, sehr wichtig.
Ehrlich gesagt, Peter, bin ich jetzt ein bisschen neugierig, was Vicky meint, wenn sie sagt, ich könnte einige Geschichten erzählen. Ja, Vicky, wenn du uns hörst, vielleicht lässt du uns mal eine von deinen einigen Geschichten zukommen, damit wir da mal so ein bisschen ins Detail gehen können. Danke auf jeden Fall für deine Mail und ich denke, dass viele, die in der Medizin arbeiten, das nachvollziehen können, was du hier gerade uns geschrieben hast. So, sind wir soweit? Sollen wir mal zu unserem Fall kommen?
Ja, lass uns gerne wissen, was Ulla widerfahren ist.
Ulla ist 70 Jahre alt, als sie sich im Sommer 2021 zu einem operativen Eingriff entschließt. Also es ist eine aktive Entscheidung von ihr. Allerdings eine Entscheidung, die sich später als folgenschwer herausstellen wird. Ulla ist keine impulsive Person. Sie wägt immer ab, was sie tut. Sie überlegt und informiert sich gründlich. Sie lebt allein, aber nicht isoliert, in einem kleinen Ort südlich von Hamburg. Sie ist verwitwet, kinderlos, führt ein ruhiges, selbstbestimmtes Leben. Sie hat gelernt, sich auf sich zu verlassen, auch in schweren Zeiten. Und davon gab es in ihrem Leben wirklich sehr viele. Vor fast 10 Jahren, da war sie Anfang 60, wurde bei ihr ein bösartiger Tumor der Gebärmutter festgestellt. Die Diagnose kam nicht ganz überraschend, für Ulla zumindest nicht, denn sie hat irgendwie gespürt, dass in ihrem Körper irgendwas nicht in Ordnung ist. Die Diagnose trifft sie dann dennoch sehr hart. Sie lässt sich die Gebärmutter entfernen, unterzieht sich der empfohlenen Strahlentherapie, hält die anstrengenden Kontrolluntersuchungen durch. Es folgen Monate des Rückzugs. Ihre Haare fallen aus, sie verliert ihren Appetit und damit auch einiges an Gewicht. Aber sie kommt langsam zurück. Ulla sagt über sich selbst, ich bin eine zähe Pflanze. 2020 dann der nächste Schock, die Diagnose Non-Hodgkin-Lymphom. Das ist eine sehr beunruhigende Diagnose und ich denke für alle, die sich damit nicht so genau auskennen, das ist ein Fall für einen typischen Exkurs von dir, Peter.
Ja, wir hatten leider auch schon einige Mandanten, die ein Non-Hodgkin-Lymphom hatten. Und zwar ist das eine Form von Lymphdrüsenkrebs. Es entsteht im Lymphsystem, also im Abwehrsystem des Körpers, das normalerweise hilft, Infektionen zu bekämpfen. Und da, wie gesagt, entsteht es. Es gibt 2 große Gruppen von Lymphdrüsenkrebs. Das Hodgkin-Lymphom, das ist eher selten und im Regelfall gut behandelbar. Und die Non-Hodgkin-Lymphome, quasi alle anderen Lymphome. Non-Hodgkin heißt also einfach, es ist kein Hodgkin-Lymphom, sondern eine von vielen, vielen anderen Unterformen. Manche davon verlaufen äußerst aggressiv und sehr, sehr schnell, andere hingegen langsam und schleichend. Das Lymphsystem, das besteht aus den Lymphknoten, kennen wir alle, am Hals, in der Leiste, den Lymphgefäßen, der Milz, dem Knochenmark, und bestimmten weißen Blutkörperchen, den sogenannten Lymphozyten. Und bei einem Non-Hodgkin-Lymphom geraten genau diese Lymphozyten völlig außer Kontrolle. Sie vermehren sich ungebremst, ohne abzusterben, wie beispielsweise gesunde Zellen. Und sie sammeln sich in Lymphknoten und oder Organen. Und die Lymphknoten vergrößern sich, das kann man auch dann selbst spüren und tasten. Und damit kommt dann das gesamte Abwehrsystem aus dem Gleichgewicht. Es kann in jedem Alter auftreten, also auch bei jüngeren Menschen, kommt aber deutlich häufiger bei älteren Menschen vor. Ich weiß, ich hatte mal eine junge Mandantin, die hat geschildert, dass sie über ein halbes Jahr hinweg einen Juckreiz am ganzen Körper hatte. Das war so der Beginn dieser Erkrankung. Und dann haben sich die Lymphknoten auch vergrößert. Und dann hat sich leider entsprechend diese Erkrankung herausgestellt, also mit einem einfachen Juckreiz, der immer mehr wurde, nachher 24/7, also rund um die Uhr vorhanden war, über den ganzen Körper. Das war so die Ausgangssituation bei ihr. Und wenn ich einmal noch am Ende klugscheißen darf,
du
ich
weiß immer.
Das nämlich zufällig aus dem Kopf, der Herr Hodgkin, das war ein britischer Hämatologe, der Mitte des 19. Jahrhunderts, bin ich jetzt im richtigen Jahrhundert, ich meine Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Mhm. Und auf den geht quasi diese Krankheitsbezeichnung zurück.
Für Ulla bedeutet diese Diagnose auf jeden Fall, noch eine Operation steht an, wieder Chemo. Und Ulla macht alles mit, ganz tapfer. Im Frühjahr 2021, die Pandemiewellen haben sich etwas geglättet, wir erinnern uns alle, da kehrt zum ersten Mal ein Gefühl von Alltag bei ihr zurück. Doch der Alltag bringt auch Beschwerden mit sich, die Ulla nicht länger ignorieren kann. Sie verspürt ein ständiges Ziehen im Unterbauch, ein Druckgefühl, ein Fremdkörpergefühl auch. Ihre Gynäkologin erklärt ihr, durch die frühere Gebärmutterentfernung sei es zu einer Beckenbodenschwäche gekommen. Der Vaginalstumpf sei abgesunken und das umliegende Gewebe überlastet. Die Empfehlung der Ärztin lautet eine sogenannte Sagropexie. Das ist ein minimalinvasiver Eingriff, bei dem ein Kunststoffnetz die Vagina an der Wirbelsäule befestigen soll. Über eine laparoskopische Operation. Ulla recherchiert selbst, sucht nach Erfahrungsberichten, fragt auch bei ihrem Onkologen nach. Die Statistiken sprechen für diese Methode. Die Komplikationsrate sei gering, die Heilungszeit kurz und Ulla stimmt schließlich zu. Zögerlich zwar, aber mit der Hoffnung, dass jetzt alles gut wird. Am 3. Juni 2021 wird sie stationär aufgenommen. Die Operation findet am nächsten Tag statt. Im ärztlichen Bericht steht Eingriff komplikationslos, intraoperativ unauffällig. 4 Tage später wird sie entlassen. Doch kaum ist sie zu Hause, beginnt ihr Zustand sich zu verschlechtern. Die Operationsnarbe schmerzt, ist gerötet und gespannt. Sie tastet einen festen Knoten unter der Haut. Es fühlt sich an, als würde etwas im Bauch arbeiten. Und dann kommt Fieber dazu. Erst leicht, dann hoch, Schüttelfrost, Übelkeit. Ulla glaubt zunächst an eine Wundheilungsstörung. Doch in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni geht nichts mehr. Sie wählt den Notruf. Der Rettungswagen bringt sie in die Notaufnahme. Und beim Öffnen des Verbands tritt übelriechendes Sekret aus der Wunde. Die behandelnde Ärztin schaut Ulla an und ruft sofort den Oberarzt. Noch in derselben Nacht wird ein CT durchgeführt. Die Bilder zeigen, eine Dünndarmschlinge ist entzündet, geschwollen und mit der inneren Bauchwand verklebt. Es hat sich ein Abszess gebildet. Im schlimmsten Fall, so der Verdacht, wurde der Darm bei der OP verletzt. Die Naht, mit der die Bauchfaszie verschlossen wurde, könnte zu tief angesetzt worden sein und den Darm perforiert haben. Jetzt geht alles ganz schnell. Die Diagnose lautet phlegmonöse Bauchwandinfektion mit Darmbeteiligung. Ulla wird notverlegt ins Universitätsklinikum Hamburg. Dort übernehmen Spezialisten für Viszeralchirurgie. Dem Begriff begegne ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ich dachte immer, ich kenne das alles. Aber Peter, lass doch mal gerade eben den alten Lateiner von alleine.
Ich weiß jetzt nicht, wo der Schwerpunkt deiner Betonung war, auf Alt oder Lateiner.
Beides.
Auf beides, okay. Viscera, das bedeutet Eingeweide. Also Viszeralchirurgie ist quasi übersetzt die Bauchchirurgie.
Wir sind weiterhin bei Ulla. In der nächtlichen Notoperation öffnen die Spezialisten Ullas Bauch vollständig. Sie finden eine großflächige Infektion mit nekrotischem Gewebe, das entfernt werden muss. Ein Stück des Dünndarms wird resiziert, die Bauchdecke bleibt offen, ein Vakuumverband wird angelegt, der die Entzündung unter Kontrolle bringen soll. Ulla kommt direkt auf die Intensivstation. In den nächsten Tagen liegt sie in künstlichem Dämmerschlaf, sie wird beatmet, erhält hochdosierte Antibiotika. Die Pflegekräfte wenden sie alle 2 Stunden. Eine Ernährung über den Magen ist im Moment nicht mehr möglich. Und als Ulla nach fast einer Woche erstmals wieder bei Bewusstsein ist, kann sie kaum sprechen. Ihre Haut ist grau, die Muskeln haben bereits sichtbar abgebaut. Und sie erkennt langsam, was geschehen ist, dass sie nur knapp überlebt hat. 3 Wochen bleibt sie im Uniklinikum. In dieser Zeit wird klar, die ursprüngliche Klinik hat offenbar unsauber gearbeitet. Aber dazu kommen wir gleich noch. Am 9. Juli wird Ulla entlassen. Physisch geschwächt, seelisch schon sehr erschüttert, kann man sagen. Die Wunde ist noch nicht geschlossen, sie muss regelmäßig gespült und neu verbunden werden. Ein ambulanter Pflegedienst übernimmt diese Versorgung. Ulla selbst kann kaum aufstehen und ist auf Hilfe angewiesen. Ihr Appetit ist verschwunden, das Vertrauen in ihren Körper. Aber noch schlimmer, sie fühlt sich im Stich gelassen. Nicht nur vom Krankenhaus, sondern, wie sie sagt, vom System insgesamt. Und dagegen will Ulla angehen. Peter, die Aufarbeitung ihres Falles beginnt, ja, wie eigentlich immer, mit einem Gutachten.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist zwar nicht immer so, aber es werden sehr häufig Gutachten in ärztlichen Verfahren eingeholt. So auch hier im Fall von Ulla. Und das liegt schon einige Monate später vor und der Gutachter schreibt da ziemlich klar und eindeutig, ohne dass Zweifel zurückbleiben, sagt er, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit liegt ein Behandlungsfehler vor. Nämlich die Fasziennaht, so der Gutachter weiter, ist in der ärztlichen Dokumentation einmal überhaupt nicht beschrieben. Das hätte passieren müssen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Dokumentation, ist aber hier außen vorgeblieben. Und es ist davon auszugehen, dass diese unsorgsam erfolgt ist und auch im Nachgang nicht nochmal kontrolliert worden ist. Also jetzt erschließt sich vielleicht, warum es nicht dokumentiert worden ist, dass man vielleicht gar nicht darauf kommt. Aber er sagt, das ist ganz klar in der Folge abzulesen. Nämlich die Folge war die Perforation der Dünndarmschlinge und zwar durch diese Naht. Also ergibt sich quasi schon der Rückschluss darauf, dass dann auch diese Naht nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden ist. Und die Nachkontrolle ist nicht durchgeführt worden. Da muss man zumindest von ausgehen, weil es hätte dokumentiert werden müssen. Wir haben ja gelernt, wenn etwas, was dokumentiert werden muss, nicht dokumentiert ist, kann man davon ausgehen, dass es auch nicht durchgeführt worden ist. Zumindest in rechtlicher Hinsicht, wenn es nicht anderweitig bewiesen werden kann. Das konnte hier nicht. Und darum musste man annehmen, es gab keine Nachkontrolle. Und alle gesundheitlichen Folgen, die Ulla zu beklagen hatte, sind dann auf diese unsachgemäße Naht zurückzuführen und dann mit den entsprechenden Folgen der Perforation der Dünndarmschlinge.
Also uns ist es wichtig, dass wir natürlich den Fall schildern und dass wir auch erfahren, wie das juristisch ausgegangen ist oder wie ihr da juristisch vorgegangen seid. Aber wir wollen natürlich auch immer gucken, wie geht es denn dem Patienten? Also wie lebt denn Ulla heute? Und da kann man ganz klar sagen, die hat ja wirklich in ihrem Leben jetzt wirklich viel mitgemacht mit den Krebserkrankungen und dem, was ihr jetzt passiert ist. Und es gibt dieses Gutachten, natürlich könnte Ulla jetzt klagen, aber man muss ganz klar sagen, Peter, an dem Fall ist sie doch wirklich erschöpft. Also die Vorstellung, sich jetzt noch in ein Verfahren zu begeben, wo man auch nicht weiß, wie lange das dauert, mit Gutachten und Anhörungen und langen Wartezeiten, das schreckt sie einfach ab in ihrem Zustand, weil ihr schlichtweg die Kraft fehlt. Wie seid ihr denn dann weiter in dem Fall vorgegangen? Also wie hast du mit ihr weiter gesprochen?
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Moment an. Also wenn wir ältere, ich will nicht sagen Betagte, das war Ulla ja noch nicht, aber ältere Mandanten haben, muss man auch mit denen wirklich besprechen und das im Detail, ohne da wirklich etwas zurückzuhalten. Man spricht ja dann ungerne den möglichen Tod an. Aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, muss man das mit ins Kalkül ziehen, dass man vielleicht, wenn es sich um ein längeres gerichtliches Verfahren handelt, das vielleicht durch die Instanzen geht, wie man so schön sagen, dann muss man sich klar machen, will ich mir das antun im Herbst meines Lebens? Vielleicht erlebe ich das Ende gar nicht. Ne? Mhm. Habe ich die Nerven dazu? Auch das ist ja oftmals eine Belastung. Also wir sagen Mandantinnen und Mandanten immer, wir nehmen ihn, was wir können, ab, aber so ein Stück weit ist die Mitwirkung doch erforderlich. Man kann Gerichtsverhandlungen auch alleine wahrnehmen. Da gibt es Möglichkeiten, dass der Mandant dann nicht dabei sein muss. Das geht alles, aber trotzdem ist es ja immer noch ein Stück weit Belastung. Dieser Belastung wollen sich manche nicht aussetzen. Und das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen, weil die Nerven hat nicht jeder und sagt, komm, ich habe vielleicht jetzt noch statistische Lebenserwartung 5 bis 8 Jahre, die will ich jetzt nicht damit verbringen, dass ich mich um eine rechtliche Auseinandersetzung kümmern muss. Ja. Auch wenn es nur am Rande ist. Wie gesagt, wir versuchen das meiste wirklich abzunehmen, sodass da noch wenig Belastung bleibt. Aber die ist manchmal schon so groß, dass man sagt, nee, das tue ich mir nicht an, auch wenn ich sehr, sehr gute Aussichten habe.
Konntet ihr den Kampfgeist von Ulla jetzt für eine Klage noch wecken oder sprechen wir jetzt von einer außergerichtlichen Geschichte bei ihr?
Ja, wir hatten uns dann so verständigt, dass wir gesagt haben, wir versuchen mal zu schauen, was wir außergerichtlich erreichen können. Sicherlich nicht das Maximum, aber das, was wir rausholen können, versuchen wir. Und dieses Gespräch haben wir auch mit Ulla geführt und sie hat uns quasi mit der Maßgabe in Verhandlungen mit der Gegenseite aufgrund des positiven Gutachtens geschickt, dass sie auf jeden Fall eine außergerichtliche Einigung erzielen möchte, auch wenn diese vielleicht, was die finanzielle Entschädigung anbelangt, hinter ihren Vorstellungen zurückbleibt. Und vielleicht auch hinter dem zurückbleibt, was in einem längerwierigen Gerichtsverfahren zu erzielen wäre. Also so sind wir in die Verhandlungen gegangen mit der Gegenseite und relativ schnell kam der Vorschlag der Gegenseite, wir sollen doch einmal unverbindlich beziffern. Also das kommt nicht selten, dann heißt es quasi, wir sehen eigentlich gar keinen Fehler, aber beziffert mal. Das heißt quasi mit anderen Worten, wir sehen sehr wohl das Risiko, dass das Gericht vielleicht einen Fehler annehmen könnte. Darum wollen wir uns auch auf einen Risikovergleich einlassen. Also es ist ganz selten, dass sie sagen, ja, wir sehen eine Rechtsverpflichtung beziffert mal, sondern immer unverbindlich. Eigentlich nichts falsch gemacht, aber mach mal trotzdem. Das reicht uns, ob die jetzt denken, sie sind verpflichtet oder nicht. Das ist mir reichlich egal. Wenn wir beziffern können, ist das immer wunderbar. Das haben wir auch getan, sind dann leider nicht zu der Summe gekommen, die wir uns vorgestellt haben. Warum? Weil die Gegenseite, und das auch mit Recht, eingewandt hat, dass Ulla doch an erheblichen Vorerkrankungen, die jetzt mit dem Fehler nichts zu tun haben, gelitten hat. Und das ist ein wiederkehrendes Problem in sehr, sehr vielen Arzthaftungssachen. Wir haben oftmals Vorerkrankungen, die völlig losgelöst sind von der Haftungsfrage. Und dann abzugrenzen, ja, beruhen die Schmerzen auf diesen Vorerkrankungen oder beruhen die auf dem Fehler und den entsprechenden Konsequenzen aus diesem Fehler, das ist immer sehr, sehr schwierig in der Abgrenzung. Und da tun sich auch die Mediziner immer schwer. Und das ist so eins wirklich der großen Probleme im Arzthaftungsrecht. Und natürlich will die Gegenseite möglichst viel auf die Vorerkrankungen zurückführen und wir natürlich möglichst wenig. Und das sind immer so die Gegenpole, die man in diesen Verfahren hat. Und ja, letztendlich haben die sich außergerichtlich nur bereit erklärt. Und da haben wir verhandelt hin und her und konnten keinen höheren Betrag erzielen als 22.000 Euro hat sie bekommen. Das entspricht keiner angemessenen Entschädigung für das, was sie erlitten hat. Aber sie wollte nicht, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, ins gerichtliche Verfahren gehen, um dann einen höheren Schadensersatzbetrag möglicherweise zu erzielen. Sie hat gesagt, nein, ich nehme die 22.000, schließe das Ganze ab. Ich weiß, dass das nicht adäquat ist, aber ich möchte nicht klagen. Das ist mir jetzt zu stressig. Und darum haben wir es da jetzt auch abgeschlossen. Und das Ganze hat damit auch sein Ende gefunden. Und das halte ich auch für richtig, weil letztendlich ist es nicht die Entscheidung des Anwalts, auch wenn er jetzt rechtlich gute Aussichten sieht, das zu entscheiden, sondern die individuelle Persönlichkeit eines jeden Mandanten muss da auch mit reinfließen. Und im Endeffekt entscheidet immer der Mandant nach ordentlicher, umfangreicher und guter Belehrung über das, was alles kommen kann, ob er ein Verfahren anstrengen will oder nicht, ob er mit einem kleinen Betrag zufrieden ist oder nicht. Und darum ist das, glaube ich, in dem Fall auch für Ullas Nervenkostüm eine gute Entscheidung. Und dann hat sie noch ein bisschen Geld bekommen und kann sich jetzt auf die Genesung konzentrieren und mit den Geldern irgendwas für sich Schönes noch machen.
Also der Fall von Ulla, einer, wie er an deutschen Krankenhäusern und Arztpraxen passieren kann. Und in diesem Fall ist er genauso passiert. Dankeschön, Peter, dass wir darüber sprechen konnten und dass du uns wieder die ganzen juristischen Tricks und Kniffe geschildert hast. Und damit sind wir mit dem Fall für heute durch und freuen uns auf den nächste Woche.
Genau, und immer eine Woche vorher auf RTL Plus. Kostenfrei und danach auf allen anderen Plattformen, über die man Podcast empfangen und hören kann.
Bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.